Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Begrüßung der Kollegen kann ich sehr kurz machen. Schön, dass Sie da sind. Liebe Gäste, ich begrüße Sie zur 5. Sitzung der Kinderkommission. Freue mich, dass Sie alle da sind, freue mich auch über diejenigen, die online zugeschaltet sind, freue mich auch, dass Vertreter der Bundesregierung da sind. Und genau, wir haben auch einige Gäste heute. Schön, dass Sie vor allen Dingen den Weg heute zu uns gefunden haben, dass Sie extra nach Berlin gereist sind. Die Tagesordnung für die heutige Sitzung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Unsere heutige Sitzung ist teilweise öffentlich. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, die Sitzung per Video zu verfolgen. Genau, jetzt kommen noch einige Gäste. Schönen guten Abend. Genau, ein Kollege, jetzt sind wir schon zu dritt. Truls, in der Schule war das immer so, die zu spät kommen, wurden immer extra begrüßt. Also Truls, hallo, grüß dich, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir einen Schulleiter als Vorsitzenden haben.
Ja,
genau.
Ja, das haben die gehasst. Gut, aber anderes Thema. Also, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, die Sitzung per Video zu verfolgen. Wir beginnen heute mit Top 1 unserer teilweise öffentlichen Fachgespräch zum Thema Sharenting und Kinderinfluencer, Kommerzialisierung von Kindheit. Das ist heute die erste Veranstaltung. Wir werden uns bei der nächsten Sitzung nächste Woche auch mit diesem Thema beschäftigen. Zum Ablauf, der öffentliche Teil ist von 17 bis ca. 18 Uhr geplant und der nicht öffentliche Teil dann von 18 bis ca. 18.30 Uhr. Im Top 2 befassen wir uns dann mit einer Pressemitteilung zur Aktion Begehbares Plakat. In Top 3 wollen wir dann über den Red Hand Day 2026, eine Aktion von uns, sprechen. Und im Top 4 soll es um zukünftige Stellungnahmen der Kinderkommission gehen. Wir haben als Kinderkommission die Möglichkeit, möchte ich jetzt einführend nochmal für die Kollegen und auch die Öffentlichkeit sagen, wir haben die Möglichkeit, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen zu beschließen. Diese können wir in den Familienausschuss und darüber hinaus verteilen und können dann auch nachverfolgen, zu welchen Ergebnissen unsere Empfehlungen führen. Ich möchte das deswegen heute betonen und halte das auch sehr für sinnvoll, weil ich glaube, dass dieses Thema ein Thema sein könnte, das sich für unsere erste Stellungnahme Handlungsempfehlung anbietet. Das werden wir dann aber gemeinschaftlich entscheiden, nachdem wir Sie heute gehört haben und dann auch beim nächsten Mal unsere Gäste gehört haben. Ich wollte Sie nur bitten, diesen Aspekt schon mal im Hinterkopf zu halten, denn wir sollten uns dann nach den beiden Sitzungen spätestens mal darüber verständigen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Ob wir grundsätzlich solche Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen herausgeben, das werden wir dann im Top 4 noch mal genauer besprechen. Aber hier schon mal vorab die Information. Wir haben dann noch den Top 5 Verschiedenes. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Sehe ich nicht, dann können wir so verfahren. So, dann sind wir beim Top 1a, öffentliches Fachgespräch zum Thema Sharenting und Kinderinfluencer. Ich begrüße Sie noch mal alle ganz herzlich und weise noch mal darauf hin, dass dieser Teil der Sitzung aufgezeichnet wird. Voraussichtlich ab morgen wird sie auch in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll erstellen zu können. Dieses wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Über die restliche Sitzung wird dann ein Beschlussprotokoll erstellt, also über den nicht öffentlichen Teil. Zu unserem Fachgespräch begrüße ich jetzt sehr herzlich zum einen Herrn Dr. Jörn Klaassen, Herrn Dr. Richard Kindling und Frau Dr. Lea Schwob. Grüß Sie herzlich. Sie drei sind von der Medienkanzlei Prost Klaassen aus Köln. Und Sie drei sind für uns von Interesse, weil Sie ein Rechtsgutachten erstellt haben zu dem Thema, das uns auch vorliegt. Und genau, das haben die Mitglieder als Sitzungsunterlage heute zur Vorbereitung erhalten. So, dieses Gutachten wurde vom Deutschen Kinderhilfswerk in Auftrag gegeben und von dort ist heute Frau Pohle gekommen. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie das auch in Auftrag gegeben haben. Und sie steht uns dann auch zur Beantwortung grundsätzlicher Fragen zur Verfügung. Sie kommen aber nächste Woche auch noch mal wieder, also Sie bleiben uns erhalten. Dann haben wir auch noch Herrn Christian Grüner. Schön, dass Sie da sind, Pädagoge und Mediator. Und schließlich begrüße ich noch Olivia Ahlig, auch Rechtsanwältin und Mediatorin. Schön, dass Sie da sind. Hallo. So, wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass Ihnen zunächst etwa 10 Minuten für ein Eingangsstatement zur Verfügung stehen. Und danach treten wir in eine Frage-Antwort-Runde. Das heißt, die Mitglieder können Fragen stellen und Sie können dann einfach darauf antworten in der losen Reihenfolge. Ich rufe Sie dann einfach auf. Und danach führen wir dann unser Gespräch nochmal in nicht öffentlicher Runde fort. Also nach dem öffentlichen Teil, wie gesagt, bis ungefähr 18 Uhr folgt dann nochmal nicht öffentlicher Teil, wo wir weiter diskutieren. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Sehe ich nicht. Dann fangen wir gleich an. Und auf meiner Liste steht zuerst Herr Klaassen. Bitte schön, ich bitte Sie um das Wort. Schön, dass Sie da sind.
So. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Fachgespräch, Herr Hose. Um uns noch mal kurz vorzustellen, wir sind zu dritt angereist. Meine Kollegin Lea Schwob, mein Kollege Richard Kindling. Gut. Das kann man. Gut, alles klar. Also wir sind zu dritt angereist, meine Kollegin Lea Schwob, mein Kollege Richard Kindling und ich, Jörn Klaassen. Wir sind Anwälte der Kanzlei Brost Klaassen. Wir sind auf Medien- und Presserecht spezialisiert und schützen die Persönlichkeitsrechte von Unternehmen und von Personen. Und als Anwälte und Praktiker auf Seiten des Persönlichkeitsschutzes wurden wir von Kampakt und vom Deutschen Kinderhilfswerk beauftragt, das Gutachten, über das wir heute sprechen, zu erstellen. Das Gutachten hat den Titel Kindeswohlgefährdung durch kommerzielle Veröffentlichung von Kinderfotos und Videos im Internet. Wir haben gerade eben noch mal gesprochen, das Gutachten ist auf viel Resonanz gestoßen und hat offenbar einen Stein ins Rollen gebracht. Warum ist das so? Weil das Thema ein alltägliches Verhalten vieler Eltern betrifft, nämlich das unbedachte Teilen von Kinderfotos in den sozialen Medien. Und dieses Verhalten kann in Extremfällen zu einer Kindeswohlgefährdung führen. Wir haben da die folgenden beiden Fälle herausgearbeitet. Zum einen ist das das sogenannte Family Influencing. Hierbei werden Kinder ungefragt in die Werbevideos ihrer Influencer-Eltern reingezogen. Und diese Videos entstehen oftmals in den eigenen vier Wänden, also im privaten Bereich. Das Familienleben wird im Grunde kommerzialisiert. Hierdurch kann im Extremfall die freie Entwicklung von Kindern gestört werden, wenn die Kinder schon sehr früh in digitale Scheinwelten reingezogen werden. Mit anderen Worten, die Tür zum Kinderzimmer wird für ein Online-Millionenpublikum geöffnet. Zum anderen, anderer Fall, den wir herausgearbeitet haben, wo es zu einer Kindeswohlgefährdung kommen kann, ist, wenn die Intimsphäre der Kinder verletzt wird. Das heißt, wenn es unter anderem um geteilte Nacktaufnahmen geht oder um die Darstellung von Krankheiten. Das ist die Ist-Situation, die zu der Frage führt, ob Handlungsbedarf besteht. Und da sind wir in unserem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass Handlungsbedarf besteht, weil es aktuell keine klaren rechtlichen Vorgaben gibt, wann Fotos veröffentlicht werden dürfen und wann nicht. Also es gibt keine rechtliche Orientierungshilfe für Eltern, für Behörden und auch für Gerichte. Und vor diesem Hintergrund, also einer alltäglichen Gefährdung von Kinderrechten, und zugleich fehlender rechtlicher Vorgaben haben wir in unserem Gutachten ein Schutzkonzept entwickelt. Und auf das Schutzkonzept geht meine Kollegin Lea Schwob jetzt näher ein.
Genau, ja, vielen Dank auch erstmal von meiner Seite für die Einladung. Ja, wie mein Kollege Herr Dr. Klaassen schon ausgeführt hat, war der maßgebliche Aufhänger unserer Untersuchung die Frage, inwiefern durch die kommerzielle Veröffentlichung von Kinderfotos im Internet eine Kindeswohlgefährdung vorliegen kann. Das haben wir in verschiedenen Kategorien in der Einzelfallprüfung bestätigen können. Das ist aber leider bislang nur Theorie. Es mangelt also trotz gesetzlicher Regelung an einer Umsetzung. Und daher ist aus unserer Sicht ein sogenanntes Einwilligungskonzept erforderlich, das das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung bereits proaktiv verhindern soll. Und dieses Konzept knüpft an das grundsätzliche Einwilligungserfordernis bei der Veröffentlichung von Bildnissen, also dem Recht am eigenen Bild, an. Und wir haben dieses Konzept entwickelt unter Berücksichtigung der verschiedenen hier reinspielenden Rechte, Grundrechte, insbesondere der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kinder, aber auch der Elterngrundrechte, also des Rechts auf Erziehung der Kinder, das Recht auf Teilhabe an den digitalen Medien und auch dem staatlichen Schutzauftrag. Wir haben dabei insgesamt folgende Stufen, insgesamt vier, entwickelt, die ich im Nachfolgenden einmal kurz skizzieren möchte. Aus unserer Sicht ist es erforderlich, dass bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ein Veröffentlichungsverbot im kommerziellen Kontext etabliert wird, das insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier ein besonderes Schutzbedürfnis der Kleinsten besteht. Ab dem 7. Lebensjahr stellt sich die Rechtslage, und das ist auch bereits die aktuell bestehende Rechtslage, so dar, dass es grundsätzlich so ist, dass die Eltern die Vertretungsbefugnis für die Erklärung einer solchen Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildern haben, hier aber ein Interessenkonflikt besteht, weil die Eltern auf der einen Seite die Gefährder sind, die in das Persönlichkeitsrecht eingreifen, auf der anderen Seite aber in der Rolle als gesetzlicher Vertreter die Einwilligung erklären würden, sodass aus unserer Sicht da ein In-sich-Geschäft vorliegt, das nicht zulässig ist nach der Rechtslage, sodass hier eine unabhängige dritte Person eingeschaltet werden muss, also ein Ergänzungspfleger, der hier für die Einwilligung zuständig ist. Das ist dann der Fall, wenn die Kinder eben noch nicht einsichtsfähig sind, das heißt noch nicht absehen können, wann oder was für Folgen entsprechende Veröffentlichungen haben können. Anders ist es, wenn die Kinder eben zu dieser Einsichtsfähigkeit gelangen. Aus unserer Sicht ist das so ungefähr ab ca. 10 bis 12 Jahren der Fall, dass die Kinder also auch abschätzen können, was passiert mit Fotos, die in dieser Weise im Internet veröffentlicht werden können, sodass wir ab diesem Zeitpunkt eine Doppelzuständigkeit sehen, dass die Kinder also neben ihren Eltern in die Veröffentlichung einwilligen sollen. Und das folgt auch insbesondere aus dem Recht an der Teilhabe der digitalen Medien und der Entwicklung einer Medienkompetenz, die die Kinder hier haben sollen. Und die nächste Stufe wäre dann eben ab 16 Jahren zu setzen, wobei aus unserer Sicht dann eben eine Alleinentscheidungsbefugnis der Kinder vorliegen soll. Ja, wir haben uns dann auch mit der Umsetzung dieses Konzepts beschäftigt, das natürlich vordergründig gerade im persönlichkeitsrechtlichen Kontext durch Richterrecht erfolgt. Wir haben uns aber auch Gedanken gemacht zu weiteren damit zusammenhängenden Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Jugendarbeitsschutz und Möglichkeiten, wie eben das Einwilligungskonzept und damit zusammenhängende Fragen umgesetzt werden können. Und insbesondere auf den Jugendarbeitsschutzbereich wird mein Kollege Herr Dr. Kindling jetzt noch näher eingehen.
Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Genau, kurz dazu zum Jugendarbeitsschutz. Das haben wir uns dann quasi noch anknüpfend an die anderen rechtlichen Fragen angeschaut und gesagt, okay, wir untersuchen einmal, wie sieht die Rechtslage da aus. Und grundsätzlich gibt es das Jugendarbeitsschutzgesetz und das kann auch Anwendung finden im Bereich des Influencer-Marketings. Allerdings ist aus unserer Sicht erforderlich, dass da die Gesetzeslage noch mal konkretisiert wird und klargestellt wird, dass auch eine Tätigkeit von Kindern im Bereich Influencer-Marketing unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen kann. Denn dann ist regelmäßig bei einer kommerziellen Tätigkeit eine behördliche Arbeitserlaubnis erforderlich. Und, das ist ein Vorschlag von uns, anknüpfend und zusätzlich dazu sollte eine Regelung geschaffen werden, dass die Einnahmen, die aus dieser Tätigkeit erzielt werden, auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden müssen, dass dann, wenn das jeweilige Kind 16 oder 18 Jahre alt ist, dann entsprechend an das Kind, das als Influencer tätig war oder als Influencerin, dann ausgezahlt wird. Das kennen wir schon aus anderen europäischen Ländern und ist, denke ich, ein guter Ansatz. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie das in der Zeit geschafft haben und auch uns so kompetent das Thema eingeführt haben. Vielen Dank erstmal. Und wir setzen fort mit Herrn Grüner. Bitte schön.
Ich teile nur mal schnell kurz die Präsentation. Ja, wunderbar. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch miteinander und auf die unterschiedlichen Sichtweisen und Ergebnisse. Und finde vielleicht so zum Einstieg, dass die beiden Themen, die heute da sind, Sharenting und Kinderinfluencing, zwei schöne Beispiele sind für zwei Aspekte, Nämlich zum einen, dass es bei Themen, die digital stattfinden, die hauptsächlich digital stattfinden, einfach eine sehr starke Zusammenarbeit verschiedener Bereiche braucht und verschiedene Akteure, Akteurinnen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich des Themas annehmen. Und zum Zweiten finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel für die Digitalisierung von Lebenswelten und eben auch ganz konkret für die Digitalisierung von Kindheit, die wir einfach da haben und die immer wieder mitschwingt, aber ich glaube, noch nicht immer wirklich im kompletten Ausmaß allen bewusst ist. Und deswegen finde ich total gut, dass sich heute dazu ausgetauscht wird. Ich steige eigentlich ganz gerne mal ein mit Potenzialen und Möglichkeiten und positiven Aspekten eines Themas, bevor ich mich den Risiken zuwende. Habe allerdings mich tatsächlich sehr schwer getan, beziehungsweise einfach nichts gefunden, wo ich mir gedacht habe, das wäre ein positiver Aspekt, den ich bei Sharenting sehen würde, wenn ich auf die Kinder selbst betrachte, um die es ja letztlich geht, deren Inhalte geteilt werden, weswegen ich dieses Mal also mit den Gefahren starten möchte. Ich möchte einen kurzen Abrissüberblick über das Thema geben, für mich sehr kompakt, möglichst viel mit reingepackt, mit der Idee, dass einfach viele Themen und Stichpunkte schon mal so auf dem Tisch sind und im fortlaufenden Gespräch einfach aufgegriffen werden können. Zunächst ist für mich eine ganz wichtige zentrale Sache der riesige Datenpool, der anfällt. Also wir haben Bewegungsprofile der Kinder, wo gehen die hin, wo sind die in Einrichtungen untergebracht, in welchen Sportvereinen sind die. Wir haben, wie sehen die Kinder aus, was mögen die gerne. Wir sind in den Kinderzimmern direkt drinnen. Das heißt also eine enorme Menge an Daten, die sich ansammeln, persönliche Daten, hochsensible Daten, die im Optimalfall einem eher kleinen Publikum zugänglich sind, wenn ich also dort achtsam teilende Menschen habe und im Worst Case aber der kompletten kompletten Menge an Menschen, die in einem Netzwerk angemeldet sind, die also Zugriff darauf haben. Folglich ist eben auch anhand der Tatsache, dass viele Menschen darauf Zugriff haben, die Möglichkeit, die Option, dass die Daten bei Gleichaltrigen landen, dort also Grundlage für Diskretion, für Mobbing sein können, weil wir einfach immer davon ausgehen müssen, dass es nicht nur sehr schöne, angemessene, passende Fotos sind, sondern Fotos in Situationen, die unangemessen sind, die möglicherweise auch peinliche Situationen beinhalten. Ich habe eben aufgrund dieser frei zugänglichen, enorm großen Datenmenge auch die Situation, dass der Content den Weg vom ClearNet ins Darknet findet. Dort dann häufig eben mit der Motivation, sexualisiert zu werden. Also wir dort einfach einen riesen Bereich haben von Non-Nude-Fotos, die also alltägliche Situationen zeigen, die aber in entsprechenden Foren und entsprechenden Kreisen dann stark sexualisiert werden und in einen anderen Kontext gerückt werden. Und da auch einfach die Tatsache so ist, dass sehr viele Inhalte dort aus dem ClearWeb übernommen werden und dort gesammelt werden. Wir haben, und das ist so der Blick wieder auf die, vielleicht nicht nur auf Sharenting, sondern auf den Aspekt des Influencings, wir haben dort eine starke Kommerzialisierung von Kindheit. Wir haben eine Instrumentalisierung von Kindern, die also entweder als alleinige Protagonisten und Protagonistinnen in Videos im Content vorhanden sind oder aber in Form bei Family Influencing als Beiwerk oder Teil des Ganzen also auftreten, aber die für die Monetarisierung der Inhalte auf jeden Fall mit rangezogen werden. Und was wir noch haben, was, glaube ich, noch gar nicht so hundertprozentig in vollem Ausmaß klar ist, was da auf uns zukommen wird, auch mit Blick auf den pädagogischen Bereich, ist die Rolle von künstlicher Intelligenz und Deepfakes. Also wir haben jetzt schon die Möglichkeit, über kostenlose Tools in sehr, ich finde, teilweise auch sehr guter Qualität, in sehr hoher Geschwindigkeit anhand eines Bildes ganze Bilderserien kreieren zu lassen, Videos kreieren zu lassen, Tonspuren kreieren zu lassen. Also wir haben die Möglichkeit, dort im Prinzip eine Parallelidentität aufzubauen. Und genau das passiert auch. Und genau das wird auch passieren, wenn ich die Fotos meiner Kinder online stelle, weil ich dort also die Möglichkeit gebe, damit die so zu verändern, wie diejenigen Leute das wollen. Und ich glaube, es wird noch ein Riesenproblem werden. Die Folgen sind, alles in einem sehr kurzen, kompakten Format jetzt, die Folgen sind Bloßstellung der Kinder. Ich hatte es eben schon gesagt, es soll möglichst realitätsnah, die Idee hinter Influencing ist, es soll irgendwo vermittelt werden, es gibt dort eine Beziehung, es gibt dort eine Nähe zu den Menschen, die die Fotos teilen, die Influencen, also das sind die nahbaren Menschen, mit denen ich in Austausch treten kann. Das heißt, es müssen auch die Inhalte entsprechend gestaltet werden, nicht nur Hochglanz, sondern Szenen aus dem Alltag. Und das bedeutet auch, dass Szenen dabei sind, in denen Kinder mit Essen verschmiert sind, mit denen die hingefallen sind, denen irgendwas Doofes passiert ist, weil es einfach realitätsnah ist und die aber in der Situation bloßgestellt werden. Wir haben, das hatte ich eben schon angesprochen, eine Sexualisierung von Kindern. Das ist meines Erachtens auch ein Problem. Und wir haben eben, wie gerade schon gesagt, die verletzlichen Momente, die zum einen erlebt werden, dokumentiert werden, die aber auch für Kinder geschaffen werden. Also Kinder werden dort möglicherweise mit der Konfrontation, dass ihre Inhalte dort online sind, wieder in verletzliche Momente gebracht, weil ich dort die Kinder emotionalen Belastungen aussetze. Und das sind unter anderem Kontrollverlust und Machtlosigkeit, also dass ich einfach keine Möglichkeit habe, dort zu widersprechen, beziehungsweise ab einem gewissen Alter dann auch merke, was mit den Fotos passiert, dass, wenn die einmal drin sind, von ganz vielen Menschen gesehen, geteilt werden. Und folglich habe ich natürlich einen Vertrauensverlust gegenüber den Personen, die für meinen Schutz zuständig sind, einen Vertrauensverlust in die Personen, die eigentlich meine Bedarfe, meine Belange gut vertreten sollten und die in diesen Situationen eben keine Rücksicht nehmen auf meine Bedürfnisse und meine Wünsche, was sich letztlich dann wieder in einem Sicherheitsverlust ganz grundsätzlich zu Buche schlägt. Und das hatten Sie auch schon angesprochen, die spannende Frage ist meines Erachtens eben da auch ganz klar, inwiefern können wir von der Kindeswohlgefährdung sprechen, welche Aspekte müssen erfüllt sein und wie wir dann damit umgegangen, was dann auch letztlich wieder die Frage aufwirft, wie können andere Behörden, Jugendamt entsprechend in den Prozess mit eingebunden werden, die ja dann bei einer Kindeswohlgefährdung relevant werden. Den rechtlichen Aspekt würde ich jetzt mal, bin ich so frei, überspringen, weil da sind heute Fachmenschen da, die es also, glaube ich, besser heute beleuchten können, als ich das kann. Und würde mich eher nochmal einen Blick werfen auf die Frage der Verantwortung. Also wer muss denn eigentlich was machen? Und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch was, was man so ein bisschen ausführlicher noch besprechen, diskutieren sollte. Aber ein kurzer Abriss schon mal so ein bisschen vorweg. Und also ganz grundsätzlich sind natürlich Eltern in der Verantwortung, die den Schutz ihrer Kinder herstellen müssen. Die haben nicht nur Privilegien, die haben auch bestimmte Verantwortung. Und dazu gehört es, den Schutz herzustellen und das Ganze vor allem auch digital. In dem Zusammenhang auch, vielleicht ist schon mal gekommen, das Schlagwort, das meines Erachtens auch später noch mal fallen sollte, ist Medienkompetenz und dort eben sich klarzumachen, was es bedeutet, wenn ich Inhalte online stelle und was ich damit lostrete. Und zum Zweiten müssen Eltern einfach Vorbild sein. Also die Kinder machen das nach, was sie bei ihren Eltern sehen. Und wenn die erleben, dass Fotos gemacht werden dürfen von Personen, ohne gefragt zu werden, dass die also sehen, das Recht am eigenen Bild oder ein Nein sagen wird bewusst übergangen, dann sind es Aspekte, die reinszeniert werden. Wir haben darüber hinaus gesellschaftlich eine ganz große Verantwortung, dort ein Bewusstsein zu schaffen, nämlich das Thema auf den Tisch zu holen, das Thema entsprechend anzusprechen, auch problematische Verhaltensweisen zu melden und anzuprangern. Und letztlich ist es so, was geklickt wird, wird weiterhin produziert. Das heißt also, wenn diese Inhalte angesehen werden, wenn diese Inhalte geliked werden, dann stützt es das Erwirtschaftungsmodell von Influencern und Influencerinnen und wird auch weiterhin produziert werden. Es braucht seitens Politik Regulationen, also was gemacht werden darf, rechtliche Vorgaben, was das Geschäftsmodell betrifft. Ich denke auch an rechtliche Vorgaben, die Anbieter mehr in die Pflicht nehmen. Es braucht meines Erachtens Förderung für Projekte, die also präventiv ansetzen, die informieren. Und es braucht meiner Meinung nach auch Kinderrechte im Grundgesetz. Und der letzte Punkt, das hatte ich schon eben angesprochen, die Anbieter müssen einfach mehr in die Verantwortung gezogen werden, wie bei unglaublich vielen digitalen Themen. Anders funktioniert es einfach nicht. Das heißt, die müssen kontrollieren, was wird hochgeladen. Die müssen schnell verfügbar einen Button anbieten, dieser Inhalt soll gelöscht werden. Die müssen dem auch nachgehen. Und die müssen es also konsequent verfolgen, wenn etwas dort gemeldet wird. Bei mir wird es, ach doch, da oben, sehr gut. Dann würde ich nur ganz kurz noch mit meiner abschließenden Folie, und letztlich bewegen wir uns also bei dem Thema irgendwo zwischen Spontanität und Kalkül, waren so die Worte, die mir dazu vielleicht ganz gut eingefallen sind. Wir haben Eltern, die unbedarft an die Sache rangehen, die nicht informiert genug sind, was dort passieren kann, die sich nicht genug Gedanken machen über die Folgen und die ich einfach als nicht medienkompetent einordnen würde. Die wollen Kinderbilder zeigen, teilen, weil sie stolz darauf sind. Die wissen möglicherweise nicht, was es bedeutet. Das heißt also, denen unterstelle ich jetzt erstmal keinen Vorsatz und keine negativen Absichten. Und auf der anderen Seite haben wir dort Elternteile, die ganz bewusst, wohlwissend, was es für Folgen haben kann, die Fotos ihrer Kinder teilen, weil sie zur Monetarisierung unterstützen sollen, weil sie das Geschäftsmodell tragen sollen. Und das ist, finde ich, so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und was nochmal deutlich macht, es braucht dort also verschiedene Ansätze von verschiedenen Disziplinen, um diesem breiten Feld dort gerecht werden zu können. Dankeschön.
Auch an Sie vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich auch schon in die Fragerunde überleiten. Wer möchte beginnen, liebe Kollegen? Herr Reichert, bitteschön.
Fange ich gerne an. Erstmal vielen Dank. Ich möchte vorab einmal auch sagen, dass ich da schon einen Handlungsbedarf sehe. Also wenn ich mir im Gutachten beispielsweise auch die Beispiele angucke, die da dann drin veröffentlicht wurden oder dargestellt wurden. Da sage ich selber irgendwie auch als Vater von einem jetzt Dreijährigen, da hat man ein Störgefühl. Und dass Eltern ihre Kinder zu wirtschaftlichen Zwecken missbrauchen, das ist natürlich auch etwas, wo man nicht sagen kann, das ist kein Problem. Und ich vertrete hier im politischen Raum immer den Grundsatz, Kinder können nichts für ihre Eltern. Und das gilt dann auch da. Ich habe ein paar Nachfragen. Einmal haben Sie sich ja jetzt richtigerweise konzentriert auf den familiären Raum. Wir haben ja auch die Situation, dass Kinder in TV-Werbung beispielsweise drin sind, so die klassische Pampers-Werbung, wo irgendwie ein freudiges Kind strampelnd im Babybett liegt und freut, dass es irgendwie eine Windel um sich hat. Inwieweit würden wir da, wenn wir rechtlich reagieren würden auf die Art Veröffentlichung von Bildern zu kommerziellen Zwecken durch Eltern, da auch irgendwie dann in einen Konflikt geraten mit dieser Art von Werbung? Also das ist ja irgendwie für mich erstmal irgendwie sehr vergleichbar. Das sind auch kleine Kinder, die nicht fähig sind, einwilligen zu können. Dann würde mich einmal interessieren, ob Sie Informationen haben zum Umfang, also zur Menge an Fällen. Also wie groß ist das Problem, losgelöst davon, dass natürlich ein Fall schon reicht, um festzustellen, irgendwie das ist nicht gut. Aber das ist, glaube ich, für die Dimension, für die politische Bewertung auch nochmal interessant. Und dann fand ich durchaus sehr interessant das französische Beispiel mit dem Treuhandkonto, was Sie, Herr Dr. Kindling, angesprochen hatten. Da würde mich noch mal ein bisschen konkreter interessieren, wie konkret funktioniert das? Also Altersgrenzen, welche Beträge kommen da rein? Das ist ja durchaus auch etwas, was ein Beispiel sein könnte, was eine Kinderkommission hier aufgreifen könnte. Ich bin da zumindest sehr offen. Und dann letzter Punkt. Haben Sie Vorstellungen, wie ein Strafmaß aussehen könnte, wenn Eltern einem Veröffentlichungsverbot der Bilder von unter Siebenjährigen, wenn sie dem, also wenn sie das trotzdem tun, also dann müssen wir ja uns auch eine Vorstellung machen, wie sanktionieren wir es denn? Und da stellen sich ja auch immer die Fragen von Angemessenheit. Und da würde ich gerne auch auf Ihre Einschätzung bauen. Danke.
Ich würde vorschlagen, es waren jetzt schon mal einige Fragen. Wer möchte beginnen mit der Antwort?
Ich würde mal beginnen. Frage Nummer eins, ob die Fälle von TV-Werbung zum Beispiel mit erfasst sind. Also wir haben bei uns im Gutachten tatsächlich eher den Fokus gelegt auf Sharenting, Family Influencing heißt eher der Privatsphärebereich, also das Eindringen in die Privatsphäre der Kinder, das direkte Stören des Rückzugsortes. Und es hat eine andere Gewichtung, wenn es auf diese Weise passiert, ein Kind unvorbereitet ist und da in Spontansituationen auch aufgenommen wird, als wenn es in einem Rahmen ist, der professioneller ist und man das auf einer anderen werblichen Ebene macht. Also wir haben schon den Bereich Privatsphäre eher in den Blick genommen als die klassischeren Formen, die man auch kennt, die aber weniger, nach unserer Einschätzung, weniger Gefahrpotenzial begründen. Zweiter Punkt zum Umfang. Das ist schwierig zu sagen, weil es wenig Gerichtsfälle dazu gibt. Also Kinder sind nicht diejenigen, die klagen, die die Rechtsverletzungen dann vor Gericht bringen. Da ist es schwierig, da mit Zahlen zu arbeiten. Wir sehen aber, auch aus unserer anwaltlichen Praxis, weil wir auch auf Influencer-Seite beraten, regelmäßig die Bilder von Family Influencing, wo Managementverträge dazu gemacht werden, wo man auch sieht, was es für eine kommerzielle Bedeutung hat, also was die Eltern damit verdienen. Und das nimmt zu. Also in der Werbewirtschaft sind das halt Fälle, die gefragt sind, was authentisch genau für diesen Influencer-Bereich ist. Und ja, ohne da konkrete Zahlen nennen zu können, es nimmt zu. Man sieht es jeden Tag. Und wir sprechen in unserem Gutachten von Rechtsverletzungen, die tausendfach auftreten, also Persönlichkeitsrechtsverletzungen zulasten der Kinder. Zum Strafmaß, da gucke ich mal in die anderen beiden Gesichter. Habt ihr da einen Punkt zu oder wollt ihr ergänzen?
Also ich könnte zu dem Treuhandpunkt schon mal was gleich noch machen.
Okay, ja. Ja, ich kann gerne da anknüpfen, noch mal ganz kurz zu dem Thema Treuhandkonto und Frankreich. Also das haben wir hier in unserem Gutachten kurz aufgegriffen und genannt. Also in Frankreich ist es so, dass da schon 2020 eine Regelung in Kraft getreten ist, die die kommerzielle Nutzung von Bildern von Kindern unter 16 Jahren auf Online-Plattformen regelt. Das ist natürlich jetzt ausschweifend, wenn ich das alles erläutere, aber ich gehe mal auf die Hauptpunkte ein. Also nach dieser Rechtslage in Frankreich ist dieses Gesetz oder diese Regelung anwendbar oder treten in Kraft, wenn das Kind unter 16 Jahren alt ist und regelmäßig in einem Social-Media-Kanal erscheint. Das ist plattformunabhängig, ob das jetzt YouTube, Instagram oder eine sonstige Plattform ist. Dann muss das Kind Hauptthema des Inhalts des Kanals sein und es muss eine gewerbliche Nutzung vorliegen. Das heißt, da müssen Einnahmen oder andere Vorteile, also Einkünfte mit erzielt werden. Und dann greifen bestimmte Folgen. Und zwar wird dann nach der Rechtslage in Frankreich das Arbeitsrecht, was oder die arbeitsrechtlichen Regelungen, die ohnehin schon bestanden im Show- und Unterhaltungsbereich, da sind wir so ein bisschen in dem, was Sie angesprochen haben, wenn wir das jetzt also in dem professionellen Bereich Show, Unterhaltung, Werbung, sage ich mal, dann werden diese Regelungen quasi auch auf den Social-Media-Bereich angewendet. Es gibt eine Meldepflicht, in der alle möglichen Angaben gemacht werden müssen, in welchem Umfang das erfolgt und so weiter. Da kann man sich die Details anschauen. Und der dritte Punkt, die Einnahmen müssen auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden. Und da wird das Geld dann quasi eingefroren, bis die Kinder alt genug sind, das Geld dann selber zu verwenden. So läuft das da ab. Genau, und das ist ein System, was da, glaube ich, ganz gut funktioniert. Es gibt auch Kritik, dass es immer noch schwierig ist, die Plattformen zu kontrollieren, dass die Definitionen teilweise unklar sind und dass dann es teilweise an der Durchsetzung dieser Regelungen hapert. Aber genau, das ist dann wiederum eine andere Frage. Aber grundsätzlich gibt es da schon mehr Regelungen als hier.
Genau, ich kann vielleicht noch mal einmal auch zu der ersten Frage noch kurz ergänzen in Bezug auf die Werbung. Da ist es natürlich auch so, man weiß nicht, wie das Kind heißt, man weiß nicht, in welchem familiären Umfeld das Kind lebt, wie das Kinderzimmer aussieht, welche Krankheiten das Kind vielleicht hat. Das ist natürlich ein sehr enger Bereich und in solchen Fällen wie auch zum Beispiel Schauspiel, das ist auch ein guter Vergleich, da greifen natürlich auch entsprechende Vorgaben aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Also da gibt es ja genaue Vorgaben, wie lange darf das Kind arbeiten, sodass da andere oder bisher andere Regelungen gelten. Und wir meinen ja eben auch, das hatte mein Kollege auch schon gesagt, dass da auch eben im Jugendarbeitsschutzgesetzbereich für dieses Sharenting, für diese Thematik eben auch entsprechende Regelungen gelten sollten. Gerade weil hier die persönlichkeitsrechtliche Komponente eben viel stärker wiegt als im Werbungsbereich, also wie Sie das Beispiel genannt hatten, oder im Schauspiel beispielsweise, weil das Kind da nicht, eigentlich nicht seine eigene Person darstellt, sondern genau. Und zu der Frage Strafmaß, wenn gegen das Veröffentlichungsverbot verstoßen wird. Ja, hier muss man natürlich berücksichtigen, dass das jetzt grundsätzlich kein Straftatbestand ist. Die Folgen, insbesondere im Zusammenhang mit der Kindeswohlgefährdung, sind ja Maßnahmen zur Einschränkung des Sorgerechts, also dass zum Beispiel Auflagen gemacht werden, Gebote, Verbote auferlegt werden, die dann Gericht im Einzelfall festlegt, sodass die Vertretungsbefugnis in entsprechenden Umfang dann eingeschränkt wird, sodass es grundsätzlich da jetzt kein Strafmaß gibt im Sinne von einer Geldentschädigung oder so. Aber das sind natürlich auch Punkte, die im persönlichkeitsrechtlichen Kontext wieder eine Rolle spielen können. Da gibt es natürlich auch Geldentschädigungsansprüche, die dann immer im Einzelfall eben zu beziffern sind. Aber wie auch gesagt, auch dazu gibt es bislang keine Rechtsprechung, keine Anhaltspunkte, sodass das natürlich auch ein Punkt ist, den man diskutieren kann, inwiefern da entsprechende Folgen auch oder Konsequenzen zu ziehen sind.
Vielleicht ergänzend dazu ganz kurz zur Sanktionierung, also es ist an zur Sanktionierung. Ich würde dann niederschwellig anfangen, zum Beispiel mit Hinweisschreiben. Also wenn Behörden sich das angucken und Fälle auftreten, wo mit Kindern Influencer-Werbung gemacht wird, dann kann man reagieren, wie Landesmedienanstalten das aktuell zum Beispiel machen. Die kontrollieren Influencer-Accounts. Und wenn da keine Werbekennzeichnung stattfindet, dann kommt auch keiner von der Behörde raus, sondern gibt es ein Hinweisschreiben. Da wird rechtlich erklärt zu den Grundsätzen, zum rechtlichen Umfeld. Und dann ist in der Regel so viel Sensibilisierung erfolgt, dass freiwillig von den entsprechenden angeschriebenen Personen schon reagiert werden. Heißt, die Fälle, wo in Anführungszeichen der Staat dann in die Familie reingeht mit Personen, also das sind Fälle, die sind mir überhaupt nicht bekannt. Und das ist wahrscheinlich eine Ebene, die man in absoluten Ausnahmefällen nur beschreiten würde.
Vielen Dank. Wer möchte als nächstes? Frau Slavik, bitte schön.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Und auch vielen Dank an den Vorsitzenden, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich finde es wirklich ein hochspannendes Thema, ist auch mir als, ich sag mal, Social-Media-Konsumentin immer wieder mal begegnet, dass einem irgendwie in die Timeline lustige Videos reingespielt werden von witzigen Unterhaltungen, die so Eltern mit ihren Kindern haben. Und natürlich fragt man sich dann manchmal, okay, haben die Kinder überhaupt, also sind die überhaupt fähig, ihr Einverständnis dazu abzugeben, dass sie dann von ganz vielen Leuten irgendwie im Internet gesehen werden und die Leute da mit ihnen lachen. Genau, aber es ist ein wahnsinnig großes Thema. Entschuldigung, meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser und hoffe, dass es dann besser ist. Genau, ich habe mehrere Fragen. Einmal würde mich interessieren, also das Rechtsgutachten bezieht sich ja viel auf das Thema kommerzielle Veröffentlichung von Bildern und Videos. Inwiefern würden denn die Punkte, die Sie in Ihrem Gutachten genannt haben, auch auf die Veröffentlichung von privaten Bildern zutreffen, beziehungsweise davon abweichen? Dann würde mich noch interessieren, Sie schlagen ja vor, die Landesmedienanstalten mit einzubeziehen in die Überwachung zur Einhaltung der Richtlinien, wie zum Beispiel das Veröffentlichungsverbot. Wie konkret könnte da die Rolle der Landesmedienanstalten aussehen? Und dann hätte ich noch eine dritte Frage, und zwar, können Sie sich vorstellen und in welcher Form könnten Sie sich möglicherweise vorstellen, auch Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen in die Entwicklung von ja, neuen rechtlichen Rahmenbedingungen? Vielen Dank.
Dr. Klaassen, bitte.
Danke. Zum ersten Punkt. Ja, wir haben uns mit dem kommerziellen Bereich mehr befasst als mit dem privaten, aber können trotzdem noch mal ausführen, wo wir die Schwierigkeiten sehen, wenn man das auf den privaten Bereich übertragen würde. Die verfassungsrechtlichen Hürden wären andere. Das zum einen, also da wäre es wesentlich schwieriger, mit verhältnismäßigen und verfassungsmäßigen Maßnahmen zu arbeiten. Zum anderen, das ist vielleicht ein politischer Aspekt oder auch ein persönlicher, Ziel wäre ja, durch mehr Schutz nicht auf der anderen Seite ein Klima zu schaffen, wo Eltern plötzlich Angst haben, Kinderfotos in WhatsApp-Familiengruppen zu teilen. Also den Eindruck sollte man überhaupt nicht erwecken, da mit unverhältnismäßigen Maßnahmen dann zu kommen. Und auch nochmal ein anderer Aspekt, ganz grundsätzlich kann es ja auch positiv sein, Kinder in den sozialen Medien zu sehen. Also hin zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft, und man will jetzt nicht das alles unter nur Negativaspekten sehen. Und vor dem Hintergrund ist es dann doch, wo wir Handlungsbedarf sehen, in den Extremfällen, wenn mit Kindern gegen deren Willen oder ohne wirksame Einwilligung Geld gemacht wird, wenn es kommerzialisiert wird. Also wir würden es schon auf diese Extremfälle begrenzen. Und ein anderer Extremfall ist halt immer dann, wenn die Intimsphäre verletzt ist. Da sind wir nicht in einem Abwägungsbereich. Da muss im Grunde ein wirksamer Schutz vorhanden sein. Aber den privaten Bereich, das sind klassische Abwägungsfälle, da würde ich von staatlicher Seite sehr zurückhaltend sein mit Maßnahmen und da in die Familien reinzugehen und irgendwie mit Hinweisen zu arbeiten, halte ich für unverhältnismäßig. Dann der Punkt Landesmedienanstalten. Die Landesmedienanstalten sind diejenigen, die aktuell schon vom Landesgesetzgeber beauftragt sind, zu kontrollieren, also überwachen, beispielsweise im Bereich, wie ich es eben gesagt habe, Kennzeichnung von Werbung. Und da sind dann halt, da ist dann schon Manpower da, die überwachen und könnten gegebenenfalls mit andere Aspekte noch überwachen. Aber das betrifft, wir sind jetzt hier gerade oder reden auf Bundesebene, und das sind dann eher ja, Sachen, die den Landesgesetzgeber betreffen würden. Und ansonsten auf Bundesebene das Jugendschutzgesetz. Also das wäre dann vielleicht ein Bereich, wo man eine Anpassung auf bundesgesetzlicher Ebene machen könnte, wo man dann auch ein Schutzkonzept oder Altersfragen mit in den Bundesgesetz bringen könnte.
Genau, ich kann gerne auch noch mal zu dem letzten Punkt darauf eingehen, inwiefern Kinder und Jugendliche damit einbezogen werden können. Das halten wir, glaube ich, auch für sehr wichtig. Gerade, ich hatte es ja auch im Eingangsstatement gesagt, dass wir für eine Doppelzuständigkeit sind. Das heißt, ab einem gewissen Alter die Kinder auch selber die Einwilligung erteilen sollen. Das setzt natürlich auch im Umkehrschluss voraus, dass Kinder auch eine gewisse Medienkompetenz dann bereits haben. Und es auch immer individuell auf die Situation des Kindes dann ankommt. Und da sollten Kinder und Jugendliche auf jeden Fall auch mit einbezogen werden, die Perspektive der Kinder, wie sie dazu stehen, beleuchten, Medienkompetenz vermitteln. Und ich glaube, wenn wir hier über die Kinder sparechen, wie das Thema Sharenting zu regeln ist, ist es auch wichtig, diese Gruppe eben auch mit einzubeziehen in entsprechende Regelungen.
Und gerade nach dem Schutzkonzept stehen die Kinder ja im Fokus. Also ohne oder gegen den Willen der Kinder würde nichts mehr gehen, weil unter 7 Jahren haben wir nach dem Schutzkonzept ein im Grunde Veröffentlichungsverbot. Und danach gehen Veröffentlichungen nur mit wirksamer Einwilligung der Kinder. Heißt, wenn Kinder in entsprechender Weise einsichtsfähig sind und eine rechtsgeschäftliche oder eine rechtsgeschäftähnliche Einwilligung überhaupt erteilen können. Also Kinder und Wille und Schutz der Kinder steht bei dem Konzept im Fokus.
Vielen Dank. Ich würde kurz die Frage an Herrn Grüner, weil es, glaube ich, gerade passt, anschließend. Wir haben jetzt ja gehört, in welchen Altersstufen dieses Schutzkonzept funktionieren sollte. Aus Ihrer pädagogischen Expertise, sind die Kinder in dem Alter in der Lage, solche Entscheidungen schon zu treffen? Wir haben ja hier die Grenze 7 und 16 Jahre gehört und dazwischen eben auch die Möglichkeit, dann zuzustimmen. Sehen Sie das aus der pädagogischen Perspektive genauso?
Ich persönlich tue mich immer sehr schwer mit Altersgrenzen, und ich hatte ja auch im Gutachten, haben Sie auch dargelegt, wieso 7? Ich glaube, das war mit der Geschäftsfähigkeit. Also es gibt für verschiedene Altersgrenzen auch häufig Begründungen, und ich finde es aber sehr schwer, das wirklich an Zahlen festzuhalten. Und deswegen tue ich mich schwer, eine Zahl Ihnen zu nennen, wo ich sagen würde, ab da ist sicher problemlos, ab da können Sie mit einwilligen, weil ich glaube, dass die Fähigkeit, einwilligen zu können, es umreißen zu können, das hängt davon ab, zu dem, was Sie jetzt auch schon zweimal gesagt haben, die Medienkompetenz, nämlich zum einen bei den Eltern zu stärken, diese weitervermitteln, zum anderen bei den Kindern selbst, also die zu befähigen, es überhaupt einschätzen zu können. Und also ich erlebe selbst bei mir, Kinder im Kita-Alter können auch sagen, ich möchte nicht auf ein Foto mit drauf, die dehnen sich auch weg, die haben auch keine Lust zu lächeln, wenn sie lächeln sollen, also die können schon ganz klar äußern, wann es ihnen recht ist und was nicht. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, das können Kinder ganz klar benennen. Und dann wäre eben der nächste Step, dort die Eltern sensibilisiert zu haben. Und das finde ich, ist wieder die gesellschaftliche Frage, zu sagen, okay, dann lassen wir das Ganze an der Stelle sein. Weil was die Kinder nicht umreißen können, ist, was es bedeutet, mit wem dann das Foto geteilt wird. Und die können auch, wenn ich ein Videotelefonat führe, Kinder und die Großeltern, dann können die gut sehen, okay, hier ist mein Großelternteil, mit dem tausche ich mich gerade aus, aber selbstverständlich sind die nicht in der Lage. Und ich glaube auch tatsächlich mit 10, 11, 12, 13 und viele Erwachsene sind nicht in der Lage, komplett im Blick zu haben, was das datentechnisch bedeutet, wo die Daten landen. Also mit einer Altersgrenze tue ich mich schwer, aber ich glaube, das Verständnis für Kinder, was es wirklich für Folgen hat, ist in der jetzigen Nicht-Medienkompetenz so gut ausgestatteten Landschaft das Alter sehr eher höher anzusiedeln.
Dankeschön. Frau Herrmeier, bitteschön.
Ja, hallo. Ich muss mich erstmal entschuldigen fürs zu spät kommen. Ich hatte noch einen vorangehenden Termin und muss mich auch entschuldigen dafür, dass ich eine sehr extreme Haltung vertrete, auch was dieses Thema betrifft. Denn für mich gehören Kinder nicht monetär ausgeschlachtet ins Internet. Punkt. Ich finde die Diskussion ein bisschen gruselig jetzt um das Thema, aber ich bin auch zu spät gekommen. Deswegen bitte ich da vielleicht nochmal um vielleicht eingehende Erläuterungen. Haben wir jetzt gerade besprochen, dass ein Kind ab dem Alter von 7 Jahren aufgrund des monetären Interessenaspektes der Eltern oder des Kindes selbst etwas unterzeichnen kann, was Medien betrifft und Aufnahmen von demselbigen Kind, welche ein Leben lang und für immer und ewig im Internet sein werden, da sprechen wir denen dann zu. Weil ich sehe keinen anderen irgendwie auch Kinderschutzaspekt oder Sonstiges der Ermächtigung des Kindes, eine solche Entscheidung mit 7 Jahren zu treffen. Außer diesen monetären Aspekt. Das finde ich durchaus gruselig. Bitte verbessern Sie mich, wenn ich das jetzt zu kurz gefasst habe und falsch verstehe. Jedoch finde ich das ganz schön gruselig. Und die Altersgrenze war ja jetzt auch noch mal diskutiert worden. Aber wie gesagt, die Meinung ist extrem. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man das ganz anders angehen würde? Und was würden Sie als alle Fachpersonen dazu sagen, wenn man sagt, man verbietet es generell. Generell bis zu einem Alter von 16 oder 18 Jahren, wo man das machen kann. Wenn man jedoch einen Channel, der vielleicht, ich weiß nicht, zur Allgemeinbildung beiträgt oder irgendwie unterhaltsam ist oder in irgendeiner Form etwas anderes abwirft, außer Geld für die Eltern oder das Kind später, sofern man es dann einfriert, in einen Einzelfällen zu erlauben. Wie wäre es so rum? Das wäre echte Prävention für mich und Kinderschutz, denn letztendlich sehe ich den da irgendwie nicht gewährleistet. Und eine Kindeswohlgefährdung für mich stellt sich bei Sharenting meistens so dar, dass der monetäre Aspekt eben die Eltern dazu drängt, das Kind zu etwas zu drängen und die Kindeswohlgefährdung daraus entsteht. Ansonsten hätte ich doch kein Interesse, jetzt nur für so ein paar Likes und ein bisschen niedliche Fotos und Videos mein Kind dazu zu zwingen, obwohl es völlig übermüdet ist, es vielleicht nicht die richtige Tageszeit ist, aber jetzt noch mal vor einer Kamera zu setzen, zu lächeln und das zu tun, was ich gerade von dem Kind verlange. Warum sollte ich das tun, wenn ich mir jetzt nicht vielleicht Geld davon verspreche? Entschuldigen Sie bitte, wie gesagt, geht nicht gegen Sie, ist meine Meinung. Das ist der Ansatz, den ich da begrüßen würde. Jedoch finde ich doch die Diskussion darüber, dass der monetäre Aspekt dazu beiträgt, dass ein Kind eine solch weitreichende Entscheidung zusammen mit seinen Eltern mit 7 Jahren treffen soll, doch etwas fern. Danke.
Vielleicht da noch mal zur Klarstellung. Die Damen und Herren sind ja hier, um uns zu helfen, diesen Missstand zu beheben. Also es ist eingangs... Genau, ich möchte es nur ganz kurz einordnen. Also die Situation ist ja die, das ist ja eingangs geschrieben worden, dass es im Moment leider Gottes genau das der beklagenswerte Zustand ist, dass es im Moment so ist. Und wir jetzt überlegen, wie kommen wir aus der Situation raus. Genau. Aber bitte schön, Herr Dr. Klaassen.
Also ich glaube, Sie haben da tatsächlich was falsch verstanden. Und zwar wollen wir den Schutz, den Schutz der Kinder, wenn es um kommerzielle Interessen geht, dann wollen wir den Schutz und nicht den Schutz irgendwie aufweichen oder auflösen. Wir wollen jetzt ein Handlungskonzept, damit Kinder nicht mehr kommerzialisiert werden und in diese Videos reingezogen werden. Und unter 7 Jahren, also das ist die Altersgrenze, unter 7 Jahren geht gar nichts. Also ne, Tabu, Fotos, Kinder in entsprechenden Charity-Fällen oder Influencer-Werbung raushalten. Und danach, erst dann, wenn ein Kind die Einsichtsfähigkeit hat und selber für sich entscheiden kann, ja, ich möchte das, dann hätte das Kind die Möglichkeit. Warum sollte das Kind dann nicht die Möglichkeit haben, wenn es einsichtsfähig ist? Zusätzlich bedürfte es dann noch die Einwilligung beider Elternteile. Also das wäre das maximale Schutzniveau im Vergleich zu jetzt, wo wir im Grunde gar keine klare Regelung haben. Also ich hoffe, das ist jetzt nochmal klar geworden, oder?
Ja.
Genau, alles gut, aber das war
jetzt. Aber das ist das Gegenteil von dem, was Sie jetzt gerade eben gesagt haben, ist richtig.
Also wir, genau, ich glaube, das war jetzt nochmal wichtig zur Klarstellung, dass wir, glaube ich, jetzt alle uns einig sind, dass da was passieren muss. Ist natürlich immer die Frage, wie geht das rechtlich am Ende auch sauber, ja, und so, dass es eben auch durchsetzbar ist. Und wir dann eben nicht, also wir brauchen ja auch rechtliche Regelungen, die am Ende halten. Auch ich will erst nochmal prinzipiell sagen, dass ich zum einen sehr dankbar bin, das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass dieses Thema durch das Gutachten und auch durch Ihre Beauftragung auf der Tagesordnung ist. Und ich glaube, ich bin auch sehr dankbar den Kolleginnen und Kollegen. Wir sind uns alle einig, Kinder sind erstmal keine Klicks und wir müssen sie mehr schützen. Ich glaube, diese Feststellung können wir jetzt schon treffen. Ich glaube auch, ich finde es auch gut, ich will das ausdrücklich sagen, dass die Bundesregierung da auch schon unterwegs ist, sich Gedanken zu machen. Aber jetzt kommt es halt darauf an, dass wir am Ende Regelungen finden, die tragen. Und da ist halt die Frage, kann ein Treuhandkonzept eins sein? Wie weit müssen wir Dinge verbieten? Wann kann man eben die Zustimmung? Das sind ja sehr komplexe Fragen, denen wir uns jetzt hier stellen müssen. Ich habe noch zwei konkrete Fragen. Zum einen haben Sie ja auch deutlich gemacht, es geht um den Bereich der kommerziellen Nutzung. Könnten Sie das vielleicht noch mal stärker abgrenzen? Also wann beginnt die kommerzielle Nutzung? Ganz konkret, ist das wirklich, wenn ein Account Geld verdient? Weil Sie haben ja vorhin ausgeführt, Dr. Kinting, in Frankreich ist das eine regelmäßige Sache, da müssen auch die Kinder im Mittelpunkt stehen. Häufig ist es ja bei diesen Accounts aber so, dass wir davon reden, dass Kinder irgendwie am Rand irgendwie stattfinden und ja gar nicht so richtig im Mittelpunkt dieses Accounts stehen. Ja, also wie kann man jetzt wirklich dieses Kommerzielle fassen? Und vielleicht könnten Sie auch noch mal den Begriff einfach definieren, weil das hängt mit der Frage zusammen. Also wie grenzt sich das auch rechtlich dann am Ende sauber ab? Ja, das, glaube ich, ist eine Herausforderung. Und dann würde ich gerne noch wissen, in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt das Phänomen regeln wollen. Sie haben ja schon gesagt, Dr. Klaassen, auf Bundesebene haben Sie uns das Jugendschutzgesetz anheimgestellt. Also welche konkreten Regelungen, welche konkreten Gesetzesänderungen könnten Sie sich denn vorstellen und welche würden Sie uns eventuell empfehlen?
Zum Punkt kommerziell, das ist eine regelmäßige Streitfrage, tatsächlich auch in anderen Bereichen im Influencerrecht. Es gibt noch keine einheitliche Linie in der Rechtsprechung dazu. Man nimmt eine kommerzielle Tätigkeit in jedem Fall dann an, wenn die Postings entgeltlich erfolgen, heißt es fließt Geld oder irgendwelche Vergünstigungen und so weiter, dann ist positiv festgestellt, dass es kommerziell ist und ansonsten eine Vermutungswirkung gegebenenfalls über die Followerzahl, heißt ab einer Followerzahl von 15.000, 20.000, 30.000, ist auch zu vermuten, zumindest dann, wenn in manchen Posts positiv wiederum festgestellt wurde, dass das Ganze entgeltlich erfolgt, dass da eine Vermutung besteht, auch für andere Postings, dass die doch zur Förderung des Absatzes letztlich von dem Influencer-Account führen. Also das zu dem Punkt, aber eine ganz klare Regelung haben wir in anderen Gebieten nicht und haben wir jetzt als Vorschlag auch nicht, aber man hat einige Anhaltspunkte. Eine Regelung oder wenn wir sagen, Handlungsbedarf besteht, wie könnte der aussehen, dann könnte der so aussehen, Nummer eins, man passt Gesetze an, zum Beispiel das Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, was wir gesagt haben, also eine Anpassung von Gesetzen, Bundes- oder Landesgesetze, aber im Jugendschutz dann doch eher Bundesgesetze. Dann zweite Variante, um darauf zu reagieren, eine Anpassung der Rechtsprechung, also Case Law, nicht ungewöhnlich, sondern regelmäßig eigentlich im Bereich des Persönlichkeitsschutzes. Das heißt, die Rechtsprechung entwickelt ein entsprechendes Konzept. Und es etabliert sich eine höchstrichterliche Rechtsprechung, die dann angewendet wird auf andere Fälle. Das ist Variante 2 und Variante 3, die niedrigschwelligste, das wäre eine Sensibilisierung. Über Landesmedienanstalten, über Schulen gehen, Medienkompetenz weiter stärken unterhalb einer gesetzlichen Regelung, aber einfach informieren. Da, wo man Eltern erreicht, wo man Kinder erreicht, ich weiß, ich bin auch Vater, und war im Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel. Also jetzt ein ganz praktischer Ansatz und da klärt man über so Sachen auf. und könnte Informationsmaterial den Hebammen zur Verfügung stellen. Also das wäre dann der Bereich Medienkompetenz stärken unterhalb einer gesetzlichen Regelung.
Genau, Herr Grüner, ich hätte Sie sowieso gleich gefragt, ich will nur ganz kurz darauf reagieren. Ich finde es zum einen richtig, dass Sie gesagt haben, wir sollten aufpassen, dass wir den nicht kommerziellen Bereich, dass wir das nicht anfassen. Also ich glaube, da kommen wir rechtlich auf dünnes Eis, aber auch politisch. Aber dennoch ist in diesem nicht kommerziellen Bereich, glaube ich, die letzte Stufe wichtig, nämlich die Sensibilisierung. Also dass das selbst in WhatsApp-Gruppen in der Familie schwierig sein kann, wenn ich Kinder für irgendwas benutze. Aber Medienkompetenz ist ein weites Feld. Ich werde auch Herrn Grüner gleich dazu fragen. Und das ist auch eine sehr langwierige Geschichte. Aber hier reicht ja ein Influencer, der sein Kind falsch benutzt. Also ich müsste ja theoretisch mit Medienkompetenz jeden Influencer in diesem Land erreichen, der dann sagt, ich lasse das. Und das halte ich für sehr, also so gut kann Medienkompetenz nie sein. Und deswegen bin ich schon dabei zu sagen, dass wir hier, ob das jetzt über die Rechtsprechung oder uns erfolgt, das ist sicherlich zu diskutieren, aber dass wir schon eine rechtliche Regelung an der Stelle brauchen, weil Medienkompetenz nochmal kann ja höchstens ansetzen bei denjenigen, die das sich anschauen. Oder aber auch häufig sind ja die Kinder noch so klein, dass sie überhaupt noch über keinerlei Medienkompetenz verfügen können. Und deswegen, also es fängt ja bei Babys an, ja, die brauchen diese Medienkompetenz gar nicht. Und deswegen glaube ich, wir müssen hier ein Stoppsignal setzen für die wenigen. Ich will auch ausdrücklich sagen, es gibt ja auch viele Family Influencer, die das schon verantwortungsbewusst machen. Also dass wir jetzt hier nicht, Sie hatten uns das auch im Vorgespräch schon mal erzählt, dass das ja auch ein Qualitätsmerkmal ist vieler Influencer, die selber sagen, wir haben hier ein Problem, wir lassen das sein, gibt ja auch andere Möglichkeiten. Die Kinder selber nachzuspielen, ist zum Beispiel etwas, was ich ständig in meinem Feed sehe. Und das funktioniert ja auch, das kann ich ja auch machen oder Situationen noch schildern. Also das ist mir nochmal wichtig, ich bin Ihnen da sehr dankbar, aber aus meiner Sicht sollten wir schon gucken, dass wir hier auch zu einer rechtlichen Regelung kommen und natürlich trotzdem die Medienkompetenz stärken. Das eine schließt das andere nicht aus. Und deswegen wollte ich Herrn Grüner, Sie hatten sich schon gemeldet, auch fragen. Jetzt ist das natürlich sehr weites Feld Medienkompetenz. Ja. Haben Sie Ideen, wie wir das ganz konkret bei der Thematik stärken können?
Ja, ich versuche das ja so ein bisschen und würde auch gerne auf die vorherige Frage dann, wenn es geht, noch kurz ein, zwei Punkte eingehen wollen. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, es wurde schon erwähnt, das Thema in Schulen reinzutragen. Und da sind aber tatsächlich, sehe ich nicht primär die Schüler und Schülerinnen und die Kinder als Ansprechpersonen bei diesem Thema. Ja, also wir müssen gucken, wie wir flächendeckend Medienkompetenz vermitteln können, damit die folgenden Generationen es anders handhaben. Aber bei diesem Thema sehe ich einfach die Eltern komplett in der Verantwortung und teilweise auch in der Unfähigkeit, das zu überreißen, was es letztlich bedeutet. Das heißt also, wie komme ich an die Eltern ran? Und ich hatte mal einen Vorschlag gehört, den fand ich total spannend, die Idee, dass verpflichtende Elternabende gehen soll. Weil das Ding ist, es gibt Elternabende, es gibt Veranstaltungen. Die interessierten Eltern, die also über das Thema Bescheid wissen, sich belesen, die sind da. Die Eltern, die ich erreichen möchte, die erreiche ich nicht. Also die große Frage, wie erreiche ich die? Und da finde ich zum Beispiel verpflichtende Elternabende oder wirklich die Kopplung an, es geht nur in die Einrichtung, wenn es eine bestimmte Veranstaltung gibt, die Eltern teilnehmen müssen. Ist für mich die Frage, wie das konkret umsetzbar ist, aber die Idee finde ich zumindest verfolgenswert. Ich fand auch die Idee sehr spannend eben mit den Geburtsvorbereitungskursen, weil ich mir auch dachte, das wäre eigentlich eine super Möglichkeit zu sagen, ich glaube, wenn man sehr im Überschwung ist und sehr stolz auf den Nachwuchs und sehr euphorisch zu sagen, wie süß und davon anfangen wirklich ein Stoppsignal. Und grundsätzlich bin ich da auch eigentlich ein großer Fan von, dass es da auch mal ruhig eine extremere Kampagne sein darf. Es gibt Organisationen, die dort Aufklärungskampagnen fahren, die dann manchmal ein bisschen Gegenwind bekommen, weil es vielleicht zu stark, zu intensiv ist. Und ich denke mir aber bei dem Thema, vor allem wenn ich auf die ganz jungen Kinder gucke, glaube ich, braucht es manche Situationen genau das Wachrütteln, was alles passieren kann. Genau, und ich finde eben auch so ein bisschen, wenn ich kann noch kurz auf die Frage vorher eingehen wollen, zwei Punkte dazu. Das eine ist, momentan ist ganz häufig die Situation, die Diskussion Social Media ab 16 Jahren, weil dort viele Gefahren lauern, wieso ich also erstmal die komplett nachvollziehen kann, die Forderung zu sagen, Kinder sind da gar nicht auf Social Media, also Kinder gar nicht im Internet, was ich als Forderung erstmal grundsätzlich nachvollziehen kann. Aber mir wichtig ist zu sagen, ich würde da tatsächlich zwischen den monetären Motivationen, also diesem Influencer-Influencerin-Konzept unterscheiden wollen zu dem Sharing-Thing, das ich auch sehe, wenn Inhalte von Kindern geteilt werden. Also wenn ich Kinderfotos teile mit Angehörigen, mit Großeltern, dann würde ich das auch unter das Sharing-Team mit reinpacken. Und da sind die Motivationen ganz häufig, glaube ich, wirklich stolz. Und ich glaube auch, dass die Motivation dort gibt, einen Austausch. Also ich habe ein Kind mit besonderen Themen, mit besonderen Bedarfen. Da kann es was Stärkendes sein, mich auszutauschen. Ich stimme dem aber zu, dass ich total gut abwägen muss, was ist die Motivation, wie viel sollte ich dann vom Preis geben. Und ganz klar, der Faktor ist, es darf eben nicht diese monetären Anreize haben oder auch nicht den Touch davon. Also deswegen meine ich auch vorhin so, für mich sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen und das auch wirklich finde, dort zu unterscheiden.
Frau Pohle, bitteschön.
Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einladung heute und die Möglichkeit, das wichtige Thema hier zu besprechen. Ich würde da total gerne nochmal anknüpfen, weil wir als Deutsches Kinderhilfswerk sehr viele Jahre lang schon genau diese Aufklärungsarbeit versuchen zu machen, sowohl zum Thema Sharenting im privaten Bereich als auch 2018 haben wir das erste Mal eine Tagung zum Thema Kinderinfluencer, Family-InfluencerInnen gemacht sozusagen. Insofern sind wir da natürlich an vorderster Front und möchte das nochmal bekräftigen aus der Sicht, dass es beides braucht, dass wir sozusagen die gesetzlichen Regelungen entsprechend haben müssen und als zweiten Baustein ganz wichtig eben die Medienkompetenz und auch das Bewusstsein zu schärfen. Sie haben es heute auch schon gesagt, die Gesellschaft dafür und verschiedene Akteure, die an der Stelle tatsächlich auch beteiligt sind, dafür zu sensibilisieren und auch zu befähigen. Dazu gehören natürlich die Eltern. Was mir auch tatsächlich zum Thema Hebammen und Eltern sensibilisieren einfiel oder was wir immer wieder auch schon überlegt haben, ob es nicht sinnvoll wäre, bei den Kinderärzten und Kinderärztinnen auch anzusetzen. Dort sind alle Eltern zu den U-Untersuchungen tatsächlich vorstellig. Das wäre eine Möglichkeit, auch darüber sozusagen Informationen an die Eltern zu geben, Gespräche zu führen beispielsweise. Die Kinder natürlich eben selbst auch zu befähigen in der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich, der spielt auch eine ganz große Rolle. Und natürlich gehört auch eine Medienkompetenz und ein Bewusstsein bei anderen Akteuren hinzu, nicht nur bei Eltern und Kindern, sondern auch ein Bewusstsein bei Unternehmen, die nämlich Werbung machen und an Familien rantreten, ihre Produkte eben auch tatsächlich ganz bewusst oder auch unbewusster vielleicht auch an Family-InfluencerInnen geben, um diese bewerben zu lassen und aber auch bei Plattformen, dass auch die ihre Verantwortung übernehmen und gleichzeitig natürlich auch, wir haben jetzt oft schon über Regelungen gesprochen auf Bundesebene, auf Landesebene, dann sind wir natürlich auch bei den Aufsichtsbehörden an der Stelle, dass auch die befähigt werden müssen, diese Fälle zu begleiten und nicht sozusagen auch nur wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wir haben über Kindeswohlgefährdung heute hier viel gesprochen, der Ansatz sollte natürlich im besten Fall sein, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt, sondern dass wir ein präventives Konzept haben, das eben solche Fälle im besten Fall verhindert und sozusagen an dem Schutz der Kinder natürlich ausgerichtet ist, aber eben auch an der Teilhabe von Kindern und an ihren Mitbestimmungsrechten, die sie hier haben. Und eben auch an der Kompetenz, an den Fähigkeiten, die sie entwickeln müssen diesbezüglich.
Vielen herzlichen Dank. Und nochmal, ich habe es ja heute schon ein paar Mal gesagt, ich sage es aber nochmal, vielen Dank auch an Sie und Ihre Organisation, denn Sie sind maßgeblicher der Grund, dass wir heute auch hier sitzen. Hinzu kommen die Petitentinnen, die wir das nächste Mal auch hier haben werden, die ja auch dafür maßgeblich gesorgt haben. Und ich möchte das auch gleich als Überleitung nutzen. Wir werden uns ja, wie gesagt, nächste Woche nochmal mit dem Thema beschäftigen, jetzt gleich auch noch im nicht öffentlichen Teil. Und ich glaube, ich gucke mal nach links rüber zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, dass für uns heute zumindest klar geworden ist, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt und dass es sich lohnt, hier weiterzuarbeiten. Und deswegen danke ich Ihnen jetzt erstmal im öffentlichen Teil für Ihre Expertise, verabschiede unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und gehe in den nicht öffentlichen Teil. Und sollten hier...